HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Wie heißt das Kamel mit zwei Höckern? Wie heißt der australische Bär?
Ich kann mir zum Beispiel nicht mehr so die Zahlen merken. Geburtstage vom Freundesfamilienkreis und einfach auch Telefonnummern und so. Da war ich.
Was wollte ich eigentlich hier?
Die Wörter kommen nicht, sie kommen nicht leicht zu mir.
Der Malte hat angerufen. Der ist gut angekommen in der Schweiz.
Wie heißt der?
Malte.
Malte.
Dein Mann.
Und alles ist vergessen.
Ist ja nicht mein Mann.
Naja, mein Vater.
Verschwunden sind sie nicht, doch jetzt sind sie nicht hier.
Den meisten wird das eigene Gedächtnis dann erst richtig bewusst, wenn es nachlässt oder gar ausfällt. Das Vergessen erfüllt aber wichtige Funktionen.
In dem Haus hier habt ihr fast 30 Jahre zusammen gewohnt jetzt.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Über 20 Jahre.
Oh, das habe ich nie gehört.
Manchmal kann das Vergessen auch die einzige Möglichkeit sein, sich gegen zu hohe Anforderungen zu wehren. Man vergisst einfach, was der Vorgesetzte oder was der Ehepartner von einem will.
Das Vergessen. Das an sich ist es nicht, was uns an Alzheimer erschreckt. Es ist das chaotische Vergessen, die Zerstörung von erinnertem Leben durch die Krankheit und damit die Angst vor dem Verlust unserer Persönlichkeit. Aber nicht nur, woran ich mich erinnere, macht meine Person aus. Das Vergessen spielt eine ebenso große Rolle. Denn um überhaupt etwas zu behalten, müssen wir vorher viel vergessen haben. Wer sich an zu vieles zu genau erinnert, lebt womöglich in der Vergangenheit. Vergessen schafft also Platz für Neues. Vergessen befreit. Überhaupt ist unser Gedächtnis formbar und sogar empfänglich für Täuschungen. Wir sortieren ständig um und aus und verändern uns entsprechend. Auch Alzheimer-Patienten haben ja selten alles vergessen. Sie erinnern sich nur völlig anders als zuvor. HR2 Kultur, der Tag, weißt du noch, wer wir sind, wenn wir vergessen? Unser Thema heute Abend am Welt-Alzheimer-Tag. 700.000 Menschen sind in Deutschland daran erkrankt. Für ihre pflegenden Angehörigen ist das eine Riesenherausforderung, berichtet Heiko Schneider.
Erhard Thiel kniet auf dem Boden und versucht, seiner Frau Strümpfe anzuziehen. Seit rund 10 Jahren macht er das. Und trotzdem klappt es nicht immer so, wie es soll.
So schnell geht das nicht.
Strümpfe anziehen. Eine von vielen Aufgaben, die Erhard Thiel übernehmen muss. Brötchen schmieren, Tee einschenken. All das für Ursula Thiel nicht mehr möglich, denn sie hat Alzheimer. Erhard Thiel erinnert sich noch ganz genau an die Anfänge.
Eines Tages, ich stand gerade unter der Dusche und dann kam meine Frau dazu und fragte mich, wer bist du denn?
2005 die ersten Symptome. Nach zahlreichen Untersuchungen ein Jahr später die Diagnose. Ein Schock für Erhard Thiel.
Wir haben dann erstmal geschluckt. Ne? Da war erstmal eine ganz tiefe Betroffenheit und Unsicherheit. Was passiert mit uns? Wie geht das weiter? Wie gehen wir damit um?
Seit mehr als 10 Jahren pflegt der 74-Jährige nun seine Frau. Anfangs war das Leben der Thiels nur teilweise eingeschränkt. Doch mit der Zeit sind alltägliche Dinge immer schwieriger geworden. Einkaufen zum Beispiel.
Dann war das schon so, dass meine Frau dann quer durch das Kaufhaus gerufen hat, das brauchst du doch nicht und lass das. Oder sie hat mir Dinge in den Einkaufskorb getan, die ich dann nachher an der Kasse zurückgeben wollte, was natürlich nicht klappte, weil sie dann insistiert hat und hat gesagt, nein. Und das gab dann immer Missverständnisse. Der Kassierer wusste nicht, was los ist und die Leute hinter mir wussten auch nicht, was los ist.
Seit 52 Jahren ist das Paar aus Frankfurt-Schwanheim verheiratet. Früher sind sie gern gemeinsam verreist, erzählt Erhard Thiel. Heute undenkbar.
Die Dinge haben sich eben komplett geändert. Wir können nicht mehr verreisen. Aufgrund der kompletten Inkontinenz ist es einfach nicht mehr möglich.
Und so sind die Tage der Thiels mittlerweile streng getaktet. Jeden Tag der gleiche Ablauf. Rituale sind wichtig für Ursula Thiel. Aufstehen, waschen, anziehen. Um 7:45 bringt Erhard Thiel seine Frau in eine Tagespflegeeinrichtung. Dort verbringt sie die Zeit mit anderen Demenzerkrankten. Beim gemeinsamen Singen strahlt Ursula Thiel über das ganze Gesicht. Die Tagespflegeeinrichtung ist eine wichtige Hilfe und Unterstützung für Erhard Thiel. Doch Zeit zum Verschnaufen hat er nicht.
Ich bringe sie morgens weg, bin dann so gegen 9 wieder zu Hause. Dann kann ich mich ein bisschen ums Haus kümmern, muss Essen vorbereiten und so weiter, Wäsche waschen und was alles mit zur Hausarbeit dazugehört. Und dann gegen 3 muss ich schon wieder aufhören damit, weil ich sie dann gegen 3:30 abhole.
Das Leben mit Alzheimer, es ist nicht einfach, sagt Erhard Thiel. Zeit für sich hat er keine. Und den gemeinsamen Lebensabend hatte sich das Ehepaar definitiv anders vorgestellt. Trotzdem, die Thiels geben nicht auf und meistern den Alltag liebevoll gemeinsam.
Mir hat es Kraft gegeben, dass meine Frau ihr Schicksal so erträgt. Ja, dass sie mir so dabei hilft. Ich gebe, ich bekomme aber auch viel zurück. Viel Liebe, wenn sie so wollen.
Und so genießen die Thiels ihre gemeinsame Zeit. Beim gemeinsamen Spaziergang durch den Park zum Beispiel. Auch so ein Ritual. Ein schönes, das die beiden gern haben.
Wenn wir uns im Park ein Küsschen geben oder auch 2, 3, dann sehe ich manchmal, wie sich die Leute umdrehen und so spöttisch gucken, ja, was die beiden Alten da. Ne? Aber wissen Sie, die wissen gar nicht, was sie versäumen.
Ein normales Leben aufrechterhalten, so lange wie möglich. Demenz ist aber nicht gleich Demenz. Unter diesen Oberbegriff fallen rund 50 Krankheiten, wovon Alzheimer die häufigste ist. Die Ursache dafür ist aber immer noch nicht klar. Im Verdacht stehen Eiweißpartikel, die sich im Hirngewebe ablagern. Die Krankheit beginnt mit kleinen Aussetzern. Da packt die Großmutter zum Beispiel die Zeitung ins Tiefkühlfach oder wiederholt die immer gleichen Fragen. Erst verlöscht das Gedächtnis, dann die Selbstwahrnehmung, zuletzt der Körper. Professor Johannes Pantel leitet den Arbeitsbereich Altersmedizin am Uniklinikum Frankfurt. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Professor Pantel, Wir sind Gedächtnis, heißt ein Buch. Die Erinnerung ist der Stoff, aus dem unsere Persönlichkeit gemacht ist. Wie fühlt sich das an für Alzheimer-Patienten, wenn sie nicht mehr Zugriff haben auf ihr Gedächtnis?
Bei der Alzheimer-Krankheit ist ein ganz früh und in erster Linie das Wissen um die Gegenwart verändert oder es steht in der Form nicht mehr zur Verfügung. Das liegt daran, dass vor allem die Lernfähigkeit, also die Fähigkeit, neues Wissen zu erwerben, sehr früh beeinträchtigt ist. Das heißt, ich lebe nur noch im Augenblick. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich heute Morgen oder gestern getan und erlebt habe und wenn mir auch der Plan oder die Idee abhanden kommt, was ich morgen vorhabe. Und das führt zu einer starken Verunsicherung.
Einer Ihrer Kollegen,
ja?
In einem Alzheimer-Forum ist zu lesen, da schreibt ein Kollege von Ihnen, man müsse sich den Alzheimer-Kranken vorstellen wie ein Schiff auf hoher See, das seine Navigationsgeräte und seinen Anker verloren hat. Der Kurs wird dann vor allem durch die Bauweise des Schiffes und alte Seekarten bestimmt. Also ist zunächst Erinnerung schon noch da, aber nur Routine-Erinnerung, kann man das so sagen, die Erinnerung, die sitzt und die schon lange eingeübt wurde?
Es ist tatsächlich so, dass die Langzeitgedächtnisinhalte noch relativ lange verfügbar sind. Insofern ist das mit den alten Karten und der Bauweise des Schiffes schon ein relativ treffender Vergleich. Wenn man Glück hat, kann das ja auch ans Ziel bringen, muss man längst dazu sagen. Man kann es allerdings nicht mehr so präzise navigieren. Aber es sind vor allem die alten, autobiografisch bedeutsamen Erlebnisse, die noch lang verfügbar sind, die auch mit Emotionen verknüpft sind, positiven wie mit negativen Emotionen. Es ist auch immer noch Weltwissen vorhanden, also das, was man als semantisches Gedächtnis bezeichnet, lexikalisches Wissen, all das, was man seit der frühen Kindheit mühsam erworben hat in der Schule und dann im Beruf und so weiter. Das sind Dinge, die erst relativ spät verloren gehen.
Die Forschung weiß ja inzwischen, dass es nicht nur ein Gedächtnis gibt, sondern viele. Jedes hat eigene Aufgaben und eigene Orte im Gehirn. Was heißt Vergessen dann im Falle von Alzheimer? Welche Gedächtnisarten gehen dann Stück für Stück verloren?
Ja, es ist zum einen die Gedächtnisbildung eigentlich, das Enkodieren von neuen Inhalten, wie bereits am Anfang gesagt. Es ist aber dann auch das sogenannte deklarative Gedächtnis, das heißt das bewusste Wiedererinnern. Also wenn ich Vokabeln lerne, die dann bewusst wiederzugeben in der Prüfungssituation. Dagegen gibt es andere Gedächtnisformen, etwa das prozedurale Gedächtnis oder das Priming. Das prozedurale Gedächtnis ist sozusagen automatisiertes Gedächtnis von Handlungsabläufen, was man etwa beim Autofahren abruft, wo man ja auch nicht jedes Mal drüber nachdenkt, wann man auf die Kupplung drückt. oder beim Tanzen oder eben beim Hören oder Singen eines Musikstückes. Das ist prozedurales Gedächtnis. Und das Priming schließlich, das ist ein assoziatives Gedächtnis. Da kann durch irgendeine Erfahrung, ein unmittelbares Erleben plötzlich ganz assoziativ eine Erinnerung, die auch mit intensiven Gefühlen verbunden sein kann, abgerufen werden.
Alzheimer-Patienten verändern sich oft, werden mürrisch, aggressiv, labil. Was bedeutet Alzheimer für die Persönlichkeit? Verschwindet die?
Die Persönlichkeit verschwindet nicht. Also das ist eigentlich eine unzutreffende Bezeichnung. Der Kern der Persönlichkeit bleibt erhalten. Der Mensch ist immer noch da. Und natürlich, wenn ein Mensch in der Gegenwart von solchen Verunsicherungen betroffen ist, dann kann er sich natürlich in seinem aktuellen Verhalten auch ändern. Er wird vielleicht in bestimmten Situationen gereizter, aggressiver, ungeduldiger. Er erkennt etwa ja Familienmitglieder nicht mehr, die dann natürlich erschrocken, befremdet, zurückgewiesen sind. Und das wird dann häufig als Veränderung der Persönlichkeit erlebt oder erfahren. Aber im Kern ist die Persönlichkeit immer noch vorhanden.
Es gibt ja sowas wie Erinnerungsinseln, auf die kehrt der Patient gerne zurück. Da kennt er sich aus, da kann er sich orientieren. Aber auf diesen Inseln sind ja auch frühe traumatische Erlebnisse abgespeichert. Das ist bei Ihnen vorhin schon angeklungen. Das heißt, der Alzheimer-Patient vergisst zwar vieles, aber gerade die schmerzhaften Erinnerungen, die wird er nicht los?
Die autobiografischen Erinnerungen, die sind, wie ich schon sagte, häufig mit Emotionen verbunden, mit intensiven Gefühlen, die ihn dann bei Aktivierung auch wieder an die Oberfläche kommen können. Das kann positiv wie negativ sein. Bei der jetzigen Generation der Erkrankten sind es in der Regel Menschen, die noch aus ihrer Kindheit Kriegs- oder Nachkriegserfahrungen haben, die mit der schmerzhaften, traumatisierenden Erfahrung einhergehen, die dann über das Leben hinweg unterdrückt, verdrängt werden konnten und dann mit Ausbruch der Erkrankung nicht mehr so gut kontrolliert werden können. Die können wieder an die Oberfläche kommen, natürlich dann auch mit sehr intensiven, unter Umständen dann schmerzhaften Gefühlen verbunden ist.
Vergessen kann also mitunter auch heilsam sein. Das vertiefen wir später in der Sendung noch. Der Altersmediziner Professor Johannes Pantel, vielen Dank für das Gespräch. Alzheimer bedeutet Nebelbänke, verschwommene Konturen. Die Krankheit kappt die Tower, die uns mit der Welt verbinden. Dabei ist doch gerade das Gedächtnis die eine große bindende Kraft, der es gelingt, dass aus Splittern eine Biografie entsteht. Ohne emotionale Erinnerungen stünde jeder Tag für sich allein. Und deshalb schauen wir auch so gerne zurück in unsere Kindheit. Hier hat das angefangen mit uns, damals. Da war alles vermeintlich einfach und unbeschwert. Wir brauchen das idyllische Frühjahr, um mit dem komplizierten Jetzt klarzukommen. Was sind das, unsere ersten Erinnerungen? Heute Abend berichten uns drei Kollegen aus der Tag-Redaktion von ihrer Gedächtnisinitialzündung. Es beginnt Thorsten Schweinhardt. Er erinnert sich an frühe Farben.
Bunte Becher. Rot, Gelb, Blau, Grün, übereinander gestülpt, zu Türmen gestapelt. Und welche Farbe ist das? Plastikperlen an einer Kette, von mir nach Farben sortiert, weil sich die Erwachsenen dann immer so freuen. Wir haben es ja gesagt, das kann er noch sehen. Die Taschenlampe aus der Werkzeugkiste, rund und schwer und auf Knopfdruck hell. Später dann bastelt mir mein Vater, der Elektriker, eigene Lampen, mit unterschiedlichem Licht. Ein Schieber an der Seite lässt Rot zu Gelb werden und Gelb zu Grün. Wachsmalstifte im Kindergarten. Am liebsten male ich alles in Blau. Wachsblau leuchtet so schön. Hügelige Landschaften aus Wachs auf Papier. Obwohl ich die klebrigen Konturen fühlen kann, male ich keine Gegenstände. Nur die Farbe ist wichtig. Ein selbstgemaltes wachsblaues Osterbild. Vielleicht eine blaue Wiese? Beim Bepinseln der Ostereier dann zum ersten Mal die Erkenntnis, die Farben werden schwächer. Rot und Gelb? Das ist noch deutlich. Aber Rosa und Lila? Blau und Dunkelgrün? Kein Unterschied mehr. Enttäuschung bei den Erwachsenen. Mich selbst berührt es kaum. Blau ist für mich heute fast schon schwarz. Aber in meiner Erinnerung, da leuchtet Blau noch wie früher.
Thorsten ist von Geburt an blind. Wie er sein Gedächtnis nutzt, hören wir später. Kind zu sein, das hat für Alzheimer-Patienten, über die wir eben gesprochen haben, einen ganz besonderen Wert. Für sie ist die Gegenwart immer weniger verfügbar. An gemeinsame Erfahrungen anzuknüpfen oder neue positive Erfahrungen zu machen, wird also schwieriger, weswegen sie mehr und mehr in der Vergangenheit leben und zum Beispiel zurück wollen zu ihren Eltern, zur ordnungsstiftenden Kindheit. Anders verhält sich das bei der Amnesie, dem Gedächtnisverlust. Da gehen Erinnerungen komplett verloren. So sehr man sich auch bemüht, man kann sich partout nicht entsinnen. Auf die Festplatte gibt es überhaupt keinen Zugriff mehr. Die Vergangenheit, das autobiografische Gedächtnis ausgelöscht und damit auch die eigene Identität. Ein brutaler Eingriff ins Leben, bei Null anfangen, die totale Fremdheit, ein beliebtes Sujet in Literatur und Film.
Eine Psychologin verliebt sich in einen Psychiater. Doch der Geliebte erleidet in einer Klinik einen Zusammenbruch. Und es kommt heraus, dass er sich die ganze Zeit für einen anderen ausgegeben hat und ein Verbrechen geschehen ist. Natürlich will sie wissen, warum und wieso und vor allem, wer er wirklich ist.
Wer bist du?
Ich bin niemand anders, ich weiß nicht wer. Ich kann mich auf nichts besinnen. Es ist, als ob ich in einen Spiegel schaue, aber ich sehe mich nicht. Und doch weiß ich, dass mein Bild da ist. Ich existiere, ich bin da. Wie kann ein Mensch sein Gedächtnis verlieren, seinen Namen?
Das Ganze geschieht 1945 in Alfred Hitchcocks Film »Ich kämpfe um dich« mit Ingrid Bergman und Gregory Peck. Da der Kampf um den Patienten vor allem einer um seine Erinnerung ist, begeben sie sich an den Ort des Verbrechens. Der Gedächtnisverlust ist hier ein, wie es heißt, Trick des Geistes, um gesund zu bleiben, weil hinter der Tür ein fürchterliches Geheimnis lauert. Damit war auch vorgegeben, wie das Thema des Gedächtnisverlustes in Literatur und Film verarbeitet wurde. Fast immer ist Mord im Spiel. Der Krimi, der Abenteuer- oder Agenten-Thriller, folglich das geeignete Genre. Bei Hitchcock und seinen Nachfolgern ist zu sehen, wie hilflos jemand ist, der kein Gedächtnis, keine Vergangenheit, keine personale Identität und auch seinen Namen nicht mehr besitzt. Er ist ein permanenter Betreuungsfall.
Ich weiß, wer ich bin.
Wenn wir mit Ihnen fertig sind, werden Sie nicht mehr David Webb sein.
Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an alles.
Dass du dich an alles erinnerst, heißt nicht, dass du auch alles weißt.
Erzähl es mir.
Die Helden ohne Gedächtnis haben immer einen hohen Erzähl- und Erklärbedarf, wie hier Jason Bourne in dem gleichnamigen Kinomehrteiler nach Romanen von Robert Ludlum. Bourne sucht nach jedem verwertbaren Erinnerungsfetzen. Erst wenn er weiß, wer er wirklich ist und was geschah, werden seine Probleme aufhören. Das probateste Mittel, die Erinnerung zurückzuerhalten, ist dabei eine Reise zu den Orten, die einmal wichtig gewesen sein könnten. Das Gedächtnis bezieht sich zwar auf Zeit, also Vergangenheit. Seine Wiedergewinnung funktioniert in Literatur und Film aber immer nur räumlich. Filme über Gedächtnisverlust sind Reisefilme. Jason Bourne reist nach Neapel, Rom, Berlin oder Moskau. Beim Anblick dessen, was er einst kannte und nun wiedererkennt, setzt er wie bei einem Puzzle sein Leben zusammen. Und meistens ist er auch in Begleitung, denn er funktioniert seltsam mechanisch, wie ein Automat, dem eine Dimension fehlt. Welche Dimensionen ein traumatischer Gedächtnisverlust annehmen kann, illustriert der britische Autor Tom McCarthy in seinem Roman 8,5 Millionen.
Da ist eine Leerstelle, ein weißes Blatt, ein schwarzes Loch, verschwommene Bilder, fragmentarische Eindrücke, Blaulicht, ein Zaun. Aber wer sagt mir, dass diese Erinnerungen authentisch sind? Wer sagt mir, dass mein traumatisiertes Gedächtnis nicht nur alles erfunden oder von sonst wo hervorgekramt hat, aus irgendeinem Winkel, um das Loch zu stopfen? So ein Gedächtnis ist ein wandlungsfähiges und raffiniertes Ding, ein richtiger Windhund.
Schließlich leben wir im Zeitalter der Simulation. Wer sagt mir eigentlich, dass die wenigen Fetzen und Bilder, die sich noch im Kopf finden lassen, aus der Wirklichkeit stammen und nicht aus einem Videospiel? Die neuen Bildmedien vervielfachen die Möglichkeiten der Täuschung. Selbst ein partieller Ausfall des Gedächtnisses kann zu Zuständen kompletten Ausgeliefertseins führen.
Ich habe diesen Zustand.
Diesen Zustand?
Mein Gedächtnis betreffend.
Gedächtnisschwund, ja?
Nein, nein, es ist was anderes, glauben Sie mir. Ich habe kein Kurzzeitgedächtnis. Seit meiner Verletzung kann ich mir nichts Neues mehr merken. Alles verblasst.
Wenn wir zu lange reden, vergesse ich, womit wir angefangen haben. Und das nächste Mal werde ich mich an diese Unterhaltung nicht erinnern.
Der Protagonist in Christopher Nolans Film Memento muss ständig überlegen, wer auf seiner Seite steht und wer ihn manipulieren und für seine sinisteren Zwecke einsetzen will. Er erfindet ein ausgeklügeltes System aus Zetteln, Tätowierungen, Fotos und allen möglichen Erinnerungsstützen. Ständig braucht er Hilfe und kann sie doch eigentlich nicht annehmen, weil er weiß, dass er von vielen nur benutzt wird. Denn natürlich hat er auch den Hinweis, traue niemandem aufgeschrieben. Doch auch er kann darauf vertrauen, Filme über Gedächtnisverlust gehen immer gut aus. Am Ende stehen fast immer ein neues Leben und eine neue Liebe.
Marius Kaller. Erinnerungen sind das, was Menschen zusammenhält, was ihren Gefühlen Tiefe gibt und dem Leben Bedeutung. Unser Gedächtnis bestimmt auf vielfältige Art und Weise unser Denken und Handeln, allerdings immer anders. Unsere Erinnerungen sind nicht in Stein gemeißelt, sind keine Fakten, sondern wandelbar. Bei jedem Abruf können sie neu konstruiert werden und das macht sie äußerst subjektiv, fehleranfällig und manipulierbar. Wozu Eileen Überst forscht. Sie ist Juniorprofessorin für forensische Psychologie an der Uni Mainz. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Frau Professor Überst, fast jeder erinnert sich an Dinge, die im Leben nicht passiert sind. Gibt es also falsche Erinnerungen?
Ja, die Antwort ist darauf leider ganz klar ja. Wir haben mittlerweile eine Menge von Studien, die das schon gezeigt haben. Insofern, ja, gibt es.
Wie kann das sein? Woher kommen diese trügerischen Erinnerungen?
Im Grunde unterscheidet man zwei wesentliche Quellen. Das eine ist die sogenannte Autosuggestion. Also da geht es sozusagen darum, dass man sich selber mehr oder weniger etwas einredet. Das passiert ganz, ganz oft, wenn man irgendwie auf der Suche ist nach einer Erklärung, zum Beispiel vielleicht dafür, warum es einem heutzutage so schlecht geht und dann vielleicht versucht, in der Kindheit zu schauen, ist da was passiert und dann möglicherweise natürlich vielleicht auch noch auf fragwürdige Quellen stößt, die einem nahelegen, dass mit den Symptomen zum Beispiel tatsächlich vielleicht sowas wie frühe Misshandlung, früher Missbrauch oder sowas vorgelegen haben mag. Aber tatsächlich kommen wir dann ganz schnell auch schon zur zweiten Quelle, das ist nämlich die Fremdsuggestion, die wahrscheinlich viel, viel häufiger stattfindet. Also das, wo wir irgendwie von anderen, wo sozusagen andere Personen, ob gewollt oder ungewollt, einen Einfluss ausüben. Das kann in der Familie passieren, wo man einfach über frühere Erlebnisse erzählt oder andere Freunde, Geschwister, die etwas erzählen und wo man später vielleicht vermeintlich, also das verwechselt und dann zum Beispiel glaubt, man hätte das selber erinnert. Das kann in Therapien sein, das kann in schlechten Befragungen passieren. Also genau, das ist ganz vielfältig da.
Und dann kann man eben oft am Ende gar nicht mehr auseinanderhalten, was nacherzählt ist genau. Und was authentisch ist.
Genau, genau. Ja.
Dabei fühlt sich das aber ganz täuschend echt an. Also zum Beispiel, dass wir dann damals mit dem Opa vor der Waldhütte Blaubeeren gesammelt haben, obwohl der Opa zu diesem Zeitpunkt schon längst gestorben war. Trotzdem könnten wir schwören, wir haben das tatsächlich mit ihm erlebt. Warum meldet unser Gedächtnis da so gar keine Zweifel an? Warum fühlt sich das nicht falsch für uns an?
Ja, das wäre schön, ne, wenn das so wäre, weil dann hätten wir eine ganz einfache Lösung gefunden. Aber ich glaube, das Problem liegt darin, dass, also im Grunde sind ja falsche Erinnerungen eigentlich nur ein Extremfall, ne? Also das ist eben wirklich vielleicht der Extremfall, dass wir etwas erinnern, was so komplett gar nicht stattgefunden hat. Aber tatsächlich ist es ja wirklich so, dass das Gedächtnis eben überhaupt nicht korrekt funktioniert sozusagen. Und in so vielen Kleinigkeiten passiert das ja schon ganz genauso, ne? Wir rekonstruieren etwas, wir verfärben die Vergangenheit ein bisschen, wir hübschen das bisschen auf, wir füllen Lücken, die da irgendwie da sind, wir verwechseln Dinge. Nur sind die oftmals dann halt nicht so genau, nicht so groß, ne? Es ist keine ganze Geschichte, die dann da sozusagen entstanden ist. Und insofern, glaube ich, ist das eigentlich so ein ganz klassisches Phänomen. Ja, wir vertrauen auf unser Gedächtnis. Ich glaube, wir müssen auch darauf vertrauen. Nur, dass es sich natürlich für komplette falsche Erinnerungen schwierig sozusagen ist, ne? Also problematisch ist. Aber eigentlich gilt es für die ganzen kleinen Details, die wir schon verfälschen, eigentlich genauso.
Besonders leicht zu beeinflussen sind ja Kinder. Da gibt es Beispiele aus der Vergangenheit, wo ihnen durch Suggestivfragen persönliche Missbrauchserfahrungen gerade so eingeflüstert wurden. Vermeintliche Täter wurden zu Unrecht verurteilt, ganze Familien brachen auseinander. Was bedeutet das für die Zeugenbefragung? Was können wir da aus diesen Fehlern lernen?
Genau, da gibt es mittlerweile ganz viel Forschung zu und eben genauso populäre Fälle, aus denen wir hoffentlich schon eine Menge gelernt haben. Tatsächlich ist wahrscheinlich eine der ganz wesentlichsten Dinge, dass man nicht schon mit einer Vorannahme reingeht in die Befragung. Also nicht schon mit dem Verdacht zum Beispiel, da ist doch bestimmt was gewesen, da ist doch wahrscheinlich was passiert, weil dann wird man meistens blind. Man hat dann Scheuklappen auf und achtet gar nicht mehr vielleicht auf Antworten, die dann nicht dazu passen oder bohrt vielleicht so lange weiter, bis entweder die Antwort kommt, die man eigentlich erwartet hat oder fängt vielleicht an, Suggestivfragen zu stellen, also Fragen, die schon Inhalte eigentlich voraussetzen, ne? Oder bewertet zum Beispiel eben auch die Antworten. Ne? Das sollte auch keinesfalls passieren. Also zum Beispiel ein Kind dafür zu loben, wie toll es das jetzt erzählt hat, oder aber auch andererseits zu bestrafen. Na, wenn du das jetzt aber hier nicht erzählst, dann sitzen wir hier noch eine ganze Weile. Oder andere Arten von Druck, wie dass andere zum Beispiel andere Personen schon etwas erzählt haben. Deine Mutter hat mir das ja schon erzählt, ich will das eigentlich nur noch mal von dir hören. Willst du etwa sagen, dass deine Mutter lügt? Oder genau so, das sind so Techniken, genauso wie vielleicht noch so das Einladen zum Spekulieren. Na, wie wäre das denn gewesen, wenn? Also alles, was die Kinder dann zum Beispiel auch wegführt von der tatsächlichen Wirklichkeit, sozusagen von der tatsächlichen Erinnerung. Das sind so die wesentlichsten Punkte eigentlich.
Wenn es also eingebildete Taten gibt, wenn Gedanken mit uns spazieren gehen und für dem Gehirn am Ende Fiktionen einreden, wie viel Wahrheitsgehalt haben dann überhaupt Aussagen, zum Beispiel vor Gericht?
Das ist eine Frage, die man natürlich lange nicht so pauschal beantworten kann, ne? Das ist ganz klar. Es gibt ja tatsächlich den Fall, wenn die Frage im Raum steht, ob jetzt möglicherweise hier eine falsche Erinnerung vorliegt, ob möglicherweise Suggestion im Verlauf stattgefunden hat, dann hat das Gericht zum Beispiel die Möglichkeit, einen Sachverständigen zu beauftragen für Glaubhaftigkeit, der oder die dann halt schaut, ob und inwiefern diese Aussage auf tatsächlich Erlebtes zurückzuführen ist. Und für diese Frage nach den falschen Erinnerungen ist es im Grunde so, dass man dort schaut, okay, wie ist die Aussage entstanden und wie hat sie sich entwickelt über die Zeit und gab es da irgendwo suggestive Einflüsse? Also kritisch ist es zum Beispiel, wenn eigentlich eine Person zum Beispiel nie irgendeiner Person gegenüber irgendwas erzählt hat, dann zum Beispiel in eine Therapie gegangen ist, dann plötzlich mit so vagen Erinnerungen anfing und sich das Ganze über Jahre hinweg zum Beispiel nachher zu ganz blumigen und detaillierten vermeintlichen Erinnerungen verändert und entwickelt und somit vielleicht so ein bisschen die Frage im Raum steht, ob das hier sozusagen über so einen suggestiven Prozess vielleicht eigentlich passiert ist.
Aileen Oeberst, Juniorprofessorin am Psychologischen Institut der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Vielen Dank. Erinnerungen sind also auch soziale Konstrukte. Manchmal verdrehen, vereinfachen oder erfinden wir da was oder andere für uns. Wir verändern die Reihenfolge oder Gewichtung. Erinnern ist also gewissermaßen ein sehr kreativer Prozess und auch etwas sehr Schönes, Behagliches, denn in der Rückschau wird vieles positiver, aufregender, spannender. Wir haben ja drei Kollegen aus der Redaktion gebeten, uns zu schildern, wie sich ihr erstes Kindheitserlebnis in ihrer Erinnerung darstellt. Nun macht Thiemen Glatt weiter.
Meine erste klare Erinnerung hat zwei entscheidende Protagonisten. Meine Oma und ein Spaghetti-Eis. Ich muss damals so 3 Jahre alt gewesen sein. Mein großer Bruder und ich übernachteten mal wieder bei unseren Großeltern. Wie immer bei Oma wurden wir Enkel nach Strich und Faden verwöhnt. Nachdem wir den halben Abend vor dem Fernseher lagen und Trickfilme sahen, rief uns Oma in die Küche. Und ich hoffe, dass ich den Anblick, der darauf folgte, niemals vergessen werde. Als wir die große Küche mit ihrem vergilbten Boden, den weißen Einbauschränken und den Prielblumen an der Wand betraten, holte meine Oma gerade etwas aus dem Schrank. Für mich sah es aus wie der eiserne Schnabel eines riesigen Vogels. Jahre später sollte ich lernen, dass jeder gut geführte Haushalt in Baden-Württemberg so einen Eisenschnabel besitzt, ihn aber Spätzle oder Kartoffelpresse nennt. Meine Oma nahm jedenfalls die Presse in die eine Hand und löffelte mit der anderen kräftig Vanilleeis aus der Verpackung. Danach drückte sie die Presse so fest zusammen, dass ihre Oberarme aus der Mantelschürze quollen. Das Eis floss in langen, dünnen Streifen in kleine weiße Schüsselchen. Oma goss anschließend noch Erdbeersoße darüber und wir Kinder durften zugreifen. Wie mir mein erstes Spaghetti-Eis geschmeckt hat, kann ich heute nicht mehr sagen. Dafür habe ich in der Zwischenzeit zu viele davon gegessen. Aber das Eis ist für mich auch nur der Nebendarsteller der Geschichte. Der Star meiner Erinnerung ist meine Oma. Sie macht diese Erinnerung so wertvoll, denn von ihr habe ich nur diese eine. Rund 1 Jahr, nachdem ich mein erstes Spaghetti-Eis bei meiner Oma gegessen hatte, verstarb sie an Krebs.
Später in der Sendung wird Thiemen uns berichten über Nostalgie und Kommerz und die 90er. Gefühle, Erlebnisse, Sinneseindrücke, alles verschmilzt miteinander in unserer Erinnerung. Wir haben gewissermaßen eine Gedächtnisdatenbank, die mal überschrieben wird – wo wir hin und wieder einen Reset machen, wo manche Dateien ganz weit hinten abgelegt werden, bei anderen gibt's einen Doppelklick. So oder so ist unser Gehirn aber ständig online, auch wenn es so wirkt, als sei es offline. Es hat offenbar große Speicherkapazitäten, wobei blinde Menschen auf ein leistungsfähiges Gedächtnis viel mehr angewiesen sind als Sehende. Genauer erklärt uns das Thorsten Schweinheit, der seit seiner Geburt blind ist.
Hilfsmittel für Blinde gibt es viele. Die Uhr zum Fühlen oder ein Gerät, das mir die Farbe meiner Kleidung ansagt. Für mich sind diese praktischen Helfer so selbstverständlich, dass ich kaum mehr über sie nachdenke. Sehenden erscheinen sie oft wie ein Zaubertrick. Aber nichts wird so sehr bestaunt wie mein Kopf. Lange war mir nicht bewusst, dass ich ein blindentechnisches Hilfsmittel auf dem Hals trage. Vielleicht, weil ich dieses Gerät nicht in endlosen Verhandlungen von der Krankenkasse erbetteln musste. Aber warum fasziniert Sehende mein Homo sapiens Gehirn mit beschränkter Optik so sehr? Du musst ja ein unglaubliches Gedächtnis haben, höre ich oft. An was du dich alles erinnern musst, weil du es nicht vor Augen hast. Zugegeben, in einigen Bereichen stimmt das. Ich kann zum Beispiel nicht querlesen. Sehende scannen eine Buch- oder Zeitungsseite mit den Augen. Was sie überfliegen, muss ich zu Fuß gehen. Zeile für Zeile. Die Lösung, um da nicht abgehängt zu werden, Marathon laufen. Mit der Zeit habe ich mir eine relativ hohe Lesegeschwindigkeit antrainiert. Schon während der ersten Lektüre setze ich mentale Marken. Diese Stelle sollte ich später nochmal genauer anschauen. Sie könnte zu meinem Thema passen. Der Text formt sich in meinem Gedächtnis zu einem Ganzen. Nicht abfotografiert, eher linear, als eine Wegstrecke mit markanten Punkten, zu denen ich leicht springen kann. Auf ähnliche Weise merke ich mir Wege. Ich kenne viele Blinde, die darin besser sind als ich. Sie haben ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und deshalb ein sehr detailliertes Bild ihrer Umgebung im Kopf. Meine Vorstellung von Räumen und Dimensionen ist wie bei vielen Geburtsblinden schwächer ausgeprägt. Daher lerne ich Wege eher auswendig, orientiere mich an markanten Punkten. Mit der Zeit gehen diese Wegbeschreibungen ins Langzeitgedächtnis über. Jeder Baum und jeder Ampelpfosten ist mir dann vertraut, genau wie das Echo einer bestimmten Einfahrt oder der Wurstgeruch des Metzgers, an dem ich jeden Tag vorbeigehe. Meine Erinnerungen setzen sich aus Geräuschen und Gerüchen zusammen, nicht aus Bildern. Gerade Geruchseindrücke konservieren Erinnerungen besonders intensiv. Vielleicht kann man sagen, dass meine Erinnerungen eine Welt von besonders starker Intensität sind. Kein Museum, sondern ein lebendiges Biotop, in dem es raschelt und duftet. In dieser Wildnis versuche ich, Ordnung zu halten, denn gerade im Berufsalltag muss vieles schnell abrufbar sein. Wer glaubt, Blinde seien deshalb automatisch besonders ordentliche Menschen, den muss ich enttäuschen. Als Blinder habe ich es leichter, wenn in meiner Wohnung alles seinen festen Platz hat. Das ist die Theorie. Praktisch suche ich trotzdem fast jeden Tag meine Hausschuhe. Die Ordnung in meinen vier Wänden orientiert sich nicht an einem festen Raster, sondern nach dem Grundsatz, alles dort abzulegen, wo man es bei nächster Gelegenheit vermutlich am ehesten brauchen oder suchen wird. Wo man das jeweilige Teil dann tatsächlich benötigt oder zu finden erwartet, ist dann eine ganz andere Geschichte. So entsteht eine dynamische Ordnung. Die flirtet zwar manchmal mit dem Chaos, dafür ist sie aber die beste Schule für ein gutes Gedächtnis.
Dynamische Ordnung, das ist ja nun auch ein ganz wunderbares Bild für unser Gedächtnis, denn eine Erinnerung hat nie nur einen Ort im Gehirn und Erinnerungen entwickeln sich, verändern sich, haben wir vorhin gehört. Wie das funktioniert, besprechen wir mit Patrick Kader. Er ist Gedächtnisforscher und Professor für Allgemeine Psychologie an der Medizinischen Hochschule Brandenburg in Neuruppin. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Kader, abgespeichert wird, was dem Gehirn wichtig erscheint. Und wie entscheidet das das Gehirn?
Ja, das ist eine gute Frage. Also definitiv nicht, indem da ein kleines Männchen im Kopf sitzt, was Hebel drückt, ja, und sagt, das ist jetzt wichtig und das sortieren wir aus, das ist unwichtig. Also das passiert schon eher mechanistisch, ja, so dass man eigentlich jetzt kein kleines Männchen im Kopf braucht, was das macht, sondern es passiert so, dass wir ständig Wahrnehmungen in unseren Köpfen haben. Ja, wir bewegen uns durch die Welt und ständig passiert irgendetwas. Und im Grunde genommen ist alles das, was wir erleben, zunächst erstmal so, dass es zu einer Gedächtnisspur führen kann. Also da die Kapazität des Gehirns ist eigentlich unendlich groß. Es ist nicht so, dass das Gehirn irgendwann voll ist. Es kommt kommt doch kein Aufräumer vorbei, der irgendwie ausmistet und sagt, das brauche ich und das brauche ich jetzt nicht mehr. Auch das brauchen sie eh nicht mehr. Ne? Sondern im Grunde genommen haben wir fast unendlich viel Speicherkapazität. Die Frage ist jetzt nur, wonach wird das denn gewichtet, ja, was wir einspeichern?
Und dann sagen Sie uns, je mehr Gefühl mit einer Information verknüpft wird.
Genau, zum Beispiel. Also Emotion oder Gefühl, das ist ein Faktor. Das heißt also, je emotionaler ich eine bestimmte Sache erlebe, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich mich später auch daran erinnern kann. Also Emotionen, aber auch, es muss ja nicht gleich unbedingt eine heftige Emotion sein, das kann auch einfach Überraschung sein. Das Gehirn reagiert total auf Überraschung. Also Dinge, die wir so vielleicht nicht vorhergesagt haben, werden ziemlich, also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eingespeichert.
Ja? Ins Langzeitgedächtnis hinterlegt dann.
Genau, also mit Einspeichern meine ich auch, dass es nachher eine dauerhafte Gedächtnisspur bildet, auf die wir prinzipiell auch wieder zugreifen können. Was dann passiert ist, wir bauen diese Erinnerungen in sogenannte assoziative Netzwerke ein. Das heißt, wir verknüpfen sie mit Dingen, die wir bereits kennen, und wir verknüpfen auch die einzelnen Teile dieser Episode, die wir gerade wahrnehmen, untereinander. Das Gehirn macht eigentlich nichts anderes, als aus dieser Episode eine Gedächtnisspur zu bilden, die dann im Prinzip wieder, wie man das nennt in der Forschung, reaktiviert werden muss, um erinnert zu werden. Das heißt also, man kann sich das so vorstellen, man hat irgendwie so einen kleinen Zünder, man nennt es einen bestimmten Hinweisreiz, und dieser Hinweisreiz kann ein Teil der Episode sein oder ein ganz bestimmter, also wie ein Schlüssel, der ins Schloss passt. Ne? So irgendetwas, was mich dazu bringt, mich an etwas zu erinnern. Und das zündet dann sozusagen die Reaktivierung im Gehirn und führt dazu, dass letztlich genau die gleiche Episode, so wie ich sie wahrgenommen habe, auch wieder im Gehirn entsteht und somit auch wieder wahrgenommen wird als Episode.
Also ist das gekoppelt dann an die Sinnesebene?
Genau, also die sind an die Sinnesebene gekoppelt. Das heißt, das Wiederkehren oder das Erinnern passiert auch oft wieder über die Sinnesebene.
Ja? Es wirkt ja so, als ob manche Momente zu Erinnerungen werden und andere im Nichts verschwinden, aber dann stimmt das gar nicht, wenn ich Sie recht verstehe. Die sind dann gar nicht für immer weg.
Ja, also es gibt schon bestimmte Dinge, wenn ich Ihnen jetzt 100 Wörter vorlese und Sie sollen die wiedergeben, dann ist klar, dass da ein ganz großer Teil dieser Wörter einfach weg ist. Ne? Und Sie werden also, je abstrakter das ist und je unemotionaler und je sozusagen aneinandergereihter, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass das einfach irgendwelche Informationen sind, die wir uns nicht erinnern. Aber wenn das irgendwelche Episoden sind, die eine gewisse raumzeitliche Kohärenz haben und die irgendwo eine Struktur haben, eine innere, dann ist das eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass die einfach so nicht abgelegt werden oder einfach so gelöscht werden. Denn es ist nur so, dass wir oft nicht drankommen. Ja, es gibt immer dieses Beispiel in der Psychologie, wenn man als Erwachsener wieder an den Ort zurückkommt, wo man aufgewachsen ist, ja, und man sieht eben dann das Haus und man hört die Geräusche und man vielleicht sogar Gerüche, ja, und so weiter. Irgendwelche Dinge, die dann wieder entstehen, wenn man da hinkommt, dann fallen einem plötzlich ganz viele Dinge wieder ein. Ich glaube, das kann jeder von uns so berichten und nachvollziehen. Und das ist genau das, was ich meine. Also diese Hinweisreize, die kommen dann und die triggern, also die lösen quasi dann einfach die Reaktivierung der Erinnerungen aus. Also das ist jetzt sozusagen dann die direkte Konsequenz. Wenn ich möchte, dass ich mich später an etwas wieder erinnern möchte, dann muss ich sozusagen das Gehirn gleich mit den entsprechenden Hinweisreizen versorgen und genau wissen, was brauche ich später an Hinweisreiz, um die Episode wieder zu reaktivieren.
Nun ist das autobiografische Gedächtnis kein Archiv, wo alles so schön ordentlich und der Reihe nach abgelegt wird wie beim Katalog, sondern das ist in jedem Moment veränderbar. Erklären Sie uns das doch bitte genauer.
Ja, es ist in jedem Moment veränderbar. Das ist liegt einfach daran, dass wir nicht eine Kartei haben, wo dann ganz fest die Erinnerung drin ist und genau in der Art und Weise dann auch unveränderbar ist, sondern in dem Moment, wo die Information erinnert wird, in dem Moment wird sie wieder plastisch. Das bedeutet, dass sie dann auch wieder ergänzt werden kann, sie kann dann neu assoziiert werden, sie kann modifiziert werden und so weiter. Und das führt dazu, dass die Gedächtnisspur nicht mehr dieselbe bleibt, sondern wenn sie dann wieder abgelegt wird oder rekonsolidiert wird, wie man das bezeichnet, dann ist es eine andere. Ja? Und dann werden dann auch Dinge, die wir gerade zum Zeitpunkt des Erinnerns erleben, in die Gedächtnisspur aufgenommen. Da kann ich eigentlich nur meiner Vorrednerin danken, ja, die viel über falsche Erinnerungen auch geredet hat. Es geht genau um diese Frage letztlich. Also wie kann ich überhaupt noch unterscheiden, ob etwas, was ich eigentlich denke, erlebt zu haben, ja, wirklich nur aus dieser Episode von damals stammt oder ob da nicht zwischenzeitlich ganz, ganz viel mit reingewandert ist.
Zumal das Gedächtnis ja all das gerne bewahrt, was zu der Geschichte passt, die wir dann auch von uns erzählen möchten. Erinnern, vergessen, das ist ein Wechselspiel. Warum ist Vergessen für die geistige Gesundheit genauso wichtig wie Erinnern?
Ja, es ist tatsächlich genauso wichtig. Wir würden, wenn wir nichts vergessen würden, das wäre komplett unfunktional. Also die Evolution hat sich irgendwann dafür entschieden, ja, dass es gut ist und dass wir besser in der Welt zurechtkommen, wenn wir uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, die für unser Überleben wichtig sind. Deswegen auch Dinge, ja, diese Rolle der Emotionalität unter der Überraschung, ja, dass so etwas eben möglichst haften bleiben soll und sich auf zukünftige Handlungen auswirkt. Das sind genau die Faktoren, die eine Rolle spielen. Das heißt, es würde überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn ich eine Sache erlebe und in dem Moment alles, was ich dazu weiß oder alles das, was ich schon irgendwann mal dazu erlebt habe, auch aktiviert wird und mir dann genauso letztlich das Bewusstsein zumüllt, ja, wenn man es mal ganz böse sagt. Also ich brauche eine Gewichtung, was wichtig ist und was nicht, und die Dinge, die nicht so wichtig sind, die sollen auch bitte mich nicht stören bei der Informationsverarbeitung, die teilweise ja sehr schnell und effizient sein muss. Das ist ja das Ziel. Und insofern können wir gar nichts dagegen tun, dass wir in dem Moment, wo wir uns an bestimmte Dinge erinnern, andere Dinge auch in den Hintergrund stellen und die dann aber auch in der Folge dauerhaft im Hintergrund bleiben, wenn sie nicht wieder aktiv herausgezogen werden. Also dieses, naja, letztlich so diese Abwägung, ja, zwischen Erinnerungen und diese Balance, ja, und in dem Moment, wo ich eine Erinnerung stärke, werden andere Erinnerungen zeitgleich quasi gehemmt oder unterdrückt. Das ist ein ganz fundamentaler Mechanismus unseres Gedächtnisses, da kann sich keiner gegen wehren. Ja.
Professor Patrick Kader von der Medizinischen Hochschule Brandenburg in Neuruppin, vielen Dank. Vergiss es. Manchmal wirkt das regelrecht befreiend und ohne Löschen wären wir auch unfähig, etwas zu speichern, haben wir gehört. Die schönen Erinnerungen an unsere Kindheit zum Beispiel, die bleiben. Wie war das damals nochmal? Rainer Dachselt ist nun der dritte Kollege, der für uns eine Zeitreise macht.
Die Treppe roch nach Holz, intensiv nach Holz, und unter ihr war genau Platz für einen Vierjährigen. Mein Bruder, meine Eltern, Opa, Oma und ich waren in einem Schwarzwaldhaus. Und ich habe mich immer mal wieder unter diese Treppe gesetzt. Sie roch gut und ich konnte für mich sein, nicht versteckt, aber ein bisschen weg von allen. Wenn wir vom Pilzesammeln heimgekommen sind, bin ich dahin gegangen. Keine Ahnung, ob es die anderen überhaupt bemerkt haben. Erzählt hat mir niemand davon. Es gibt auch kein Foto. Deswegen weiß ich, dass das nur meine Erinnerung ist. Und noch eine gibt es aus diesem Urlaub. Wir haben den Opa beim Pilzesammeln verloren. Wir gehen durch einen Wald und rufen alle nach ihm. Ich weiß nicht mehr, wie es da genau ausgesehen hat, aber es war auf eine ganz besondere Art unheimlich. Ich habe später mal daran gedacht, als in einem Film Leute um die Ecke gegangen und für immer verschwunden sind. Und auch an die Treppe denke ich. Immer wenn ich in alte Holzhäuser komme, diese leicht süßliche Mischung aus Holz und langem Bewohntsein, das ist für mich die Treppe im Schwarzwaldhaus.
Sie hören HR2 Kultur, der Tag, weißt du noch, wer wir sind, wenn wir vergessen, unser Thema heute Abend. Wobei, so ganz vergessen ist fast nichts, das haben wir schon im Gespräch mit dem Gedächtnisforscher gehört, und das gilt gerade auch für die Konsumwelt, für die inzwischen wieder hippen DDR-Produkte, die Spreewaldgurken, die man damals doch eher mit spitzen Fingern anfasste, für die kratzigen Waldorf-Pullis, die der Nachwuchs nun tragen soll, für Konsolen, Computerspiele und Handys, aber auch für Musik.
Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frisch kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Gummibären
hüpfen hier und dort und überall. Diesen Song muss ich seit über 20 Jahren mitsingen, sobald auch nur ein Takt ertönt. Sofort springen Assoziationen im Kopf an und ich träume mich an einen Samstag auf die elterliche Couch zurück. Und so geht es nicht nur mir. Zusammenschnitte von Songs aus 90er-Jahre-Kinderserien werden bei YouTube millionenfach geklickt. Ganze Generationen wissen noch heute sicher, dass nach zweimaligem Hurra-Rufen ein Kobold mit roten Haaren erscheint und nach dem Ertönen einer Vogelsirene ein Neandertaler einen Dinosaurierrücken runterrutscht. Das Phänomen der kollektiven Nostalgie-Flashbacks haben aber auch Musiker für sich genutzt. Der deutsche Singer und Songwriter Jasper landete mit seiner Hommage an die Kids der 90er Jahre einen Facebook-Erfolg. Und der österreichische Rapper Dame erreichte mit seinem Song Auf die guten alten Zeiten fast 25 Millionen Abrufe bei YouTube. Denn er besingt, was eine ganze Generation gerne mal wieder würde.
Fliegen wie Peter Pan, schießen wie Lucky Luke, stark sein wie Hulk und am Ende wird dann alles gut. Ich will euch die Helden meiner Jugend zeigen, komm, wir stoßen an und Prost auf die guten alten Zeiten.
Die vermeintlich guten alten Zeiten zu glorifizieren, funktioniert gerade im Internet perfekt. Facebook-Seiten mit Namen wie Die 90er wisst ihr noch oder Wir Kinder der 90er haben mehrere hunderttausend Follower. Diese Seiten leben ausschließlich davon, ein Lebensgefühl, das viele mal hatten, permanent wieder in Erinnerung zu rufen. Sei es mit Melodien aus Kinderserien, Szenen aus bekannten Filmen oder einfach Bildern von Retro-Süßigkeiten. Und das funktioniert. Viele Kinder der damaligen Zeit haben heute das Gefühl, sich sofort positionieren zu müssen, ob man eher dem Team Ed von Schleck oder doch eher dem Team Cola Beach angehörte. Das Gefühl, dabei gewesen zu sein und so zum Teil eines großen Ganzen zu werden, löst Sehnsüchte aus. Einer der ersten Vertreter des neuen 90er-Hypes ist zugleich auch der erfolgreichste. Luke Mockridge, der Kölner Comedian, wurde dadurch bekannt, dass er einfach mal fragte:
Wo sind die Kids der 90er?
Um danach ein buntes Sammelsurium aus kollektiven Kindheitserinnerungen auf die Bühne zu bringen.
Wir sind die geilste Generation, Mann. Wir durften draußen bleiben, bis die Straßenlaternen angingen. Wir haben uns den City-Roller voll gegen den Knöchel gehauen, einfach weitergefahren. Löffel in Frucht weg, ins Griffierfach rausgelutscht. Geil, Mann! Das ist unsere Generation!
Jede 90er-Party kann da nur applaudieren. Kollektive Erinnerungen sind nämlich auch ein lukratives Geschäftsmodell. Sobald die Kinder einer Generation ihre eigene Kaufkraft entwickeln, wird jemand versuchen, mit ihren Erinnerungen Geld zu machen. Deshalb ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis der erste Radiosender die große 80er-Welle beendet und aus Slogans wie
Meine 80er, die größten Momente,
die besten Momente und Hits der 90er macht und zum großen Macarena-Tanz-Event einlädt, bis das dann irgendwann von den 2000ern abgelöst wird. Besonders spannend ist die Frage, woran sich die gegenwärtige Kindergeneration einmal kollektiv erinnern wird. Stehen die Kinder von heute doch einem nie dagewesenen Medienangebot gegenüber? Aber irgendein Künstler wird schon wissen, wie er daraus in 25 Jahren einen Hit macht.
Erinnerungen wecken, Erinnerungen, die wieder andere anstoßen, Thiemen Glatt. Vergesslich zu sein oder zu werden gilt allerdings als Makel. Der rührt an eine Urangst, vorhin haben wir im Zusammenhang mit Alzheimer darüber gesprochen, weil es um Kontrollverlust geht und um die Angst, sich selbst zu verlieren. Tatsächlich aber müssen wir vergessen, denn wer keine Erinnerungen verliert, der droht sich in seinen Erinnerungen zu verlieren. Dann würden unsere Festplatten überlaufen. Deswegen selektiert unser Gedächtnis schon in einem frühen Stadium. Vergessen ist also ein Schutzmechanismus, aber gilt das auch für den Umgang mit Geschichte? Professor Winfried Speitkamp ist Historiker und Präsident der Bauhaus-Universität Weimar. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Speitkamp, im Alltag würde man sagen, wir müssen einfach mal abschließen, einen Schlussstrich ziehen im kollektiven Umgang mit der Vergangenheit. Vergessen, darf man das?
Darf man das? Man muss es manchmal und man wird es manchmal, aber man muss es in einer reflektierten Weise machen. Man kann ja nicht zum Vergessen auffordern und qua Befehl vergessen. Man kann auch nicht erwarten, dass Gesellschaften von selbst vergessen. Man muss darüber nachdenken, wann man ein Ereignis so behandelt, besprochen, erforscht hat, dass man es tatsächlich in das Fernere, in das kulturelle Gedächtnis übernehmen kann, das nicht zur alltäglichen Belastung wird.
Es gab aber Menschen seit der Antike, die haben das Vergessen verordnet, weil Brutales sich genau deshalb wiederholt, weil die Menschen sich permanent daran erinnern und das einen Drang zur Rache erzeugt. Kann also verordnetes Vergessen vielleicht tatsächlich auch mal angeraten sein?
Es gab tatsächlich Gesellschaften, zum Beispiel im vorkolonialen Ostafrika, bei denen klar war, bestimmte Ereignisse, Katastrophen sollten nicht erinnert werden, weil sie sich sonst wiederholen würden. Und sie wurden gewissermaßen von Priestern des kollektiven Gedächtnisses verwaltet. Man dürfte nicht daran rühren. Ein völlig anderer Zugang als in unserer Kultur. Wir sagen, wer vergisst, droht, das Ereignis wiederholen zu müssen. In der jüdisch-christlichen Tradition ist das Erinnern also ein ganz hoher Wert. Aber es gibt eben auch völlig andere Vorgehensweisen. Und es kann durchaus in einer Gesellschaft angeraten sein, eben zu sagen, wir müssen Konflikte ruhen lassen. Wir wissen, dass es Verbrechen gab, aber wir müssen neu zusammenfinden. zum Beispiel nach dem Völkermord in Ruanda zwischen Hutu und Tutsi. Man hat wieder einen Versuch gestartet, zusammenzuleben, die alten ethnischen Zugehörigkeiten nicht mehr in den Vordergrund treten zu lassen, Versöhnungsmöglichkeiten zu schaffen durch sogenannte Volksgerichte, Gacaca-Gerichte und so ein Zusammenleben zu ermöglichen auf engstem Raum von Menschen, die sich kurz vorher bekriegt haben.
In Ruanda wurde der Krieg zwischen diesen beiden Ethnien ausgetragen, Hutu, Tutsi. Da darf jetzt die Zugehörigkeit nicht mehr erwähnt werden, auch nicht im Pass eingetragen werden. Würden Sie sagen, das ist dann sowas wie therapeutisches Vergessen?
Es ist zumindest ein deutliches politisches Signal, dies darf nicht mehr den Ausschlag geben. Natürlich weiß jeder, wer ein Hutu, wer ein Tutsi ist. Zum therapeutischen Vergessen wird es erst dadurch, dass man tatsächlich Versöhnungskommissionen, Wahrheits- und Versöhnungskommissionen schafft. Das ist ja gerade in Afrika, aber auch in süd- und mittelamerikanischen Ländern zur Praxis geworden, Vergangenheit zu bewältigen, indem man gemeinsame Gremien schafft, um über Vergangenheit zu sprechen, ohne Schuld zu verschweigen. Das ist allerdings immer eine Gratwanderung. Welchen Grad von Schuld kann man noch unterhalb der strafrechtlichen Ebene lassen? Kann man Mord durch Versöhnungskommissionen ausgleichen? Das geht natürlich nicht. Also es ist ein außerordentlich schwieriger Prozess und es ist wirklich ein Prozess, glaube ich. Also kein Zustand und keine Verordnung, die zum Bewältigen, ich muss das Wort verwenden, einer belasteten Vergangenheit führt.
Wenn Sie sagen bewältigen, der Holocaust verbietet ja hier bei uns das Vergessen, da ist das Gedächtnis ein Vermächtnis. Die AfD mit Höckes erinnerungspolitischer Wende will uns allerdings vergessen lassen, will vergessen machen. Da scheint es ja eine besonders gefährliche Gratwanderung zu sein mit dem Erinnern und dem Vergessen.
Das ist eine besonders gefährliche Gratwanderung in beiderlei Richtungen. Auf der einen Seite die Gefahr, dass wir gewissermaßen rituell erinnern und uns beschwören, dass wir das nicht wiederholen werden und uns glauben, damit auf der sicheren Seite zu sein. Auf der anderen Seite der durchschaubare Versuch, zum Vergessen aufzufordern, um einen bestimmten Teil zu vergessen, nämlich sozusagen die Gewalt, die Gräuel der Vergangenheit zu vergessen und gleichzeitig das Nationsbild quasi reinzuwaschen. So einfach geht das natürlich nicht.
Sie forschen zur Kolonialgeschichte. Wie sollen wir mit diesem Kapitel der deutschen Geschichte umgehen?
Ganz schwierig. Afrika hat ja sozusagen eine lange Geschichte der Belastung durch europäische Herausforderungen, durch Sklaverei und Sklavenhandel, dann durch Kolonialismus. Und auch wenn zum Beispiel im Namibia, ehemals Deutsch-Südwestafrika, die Kolonialvergangenheit seit 100 Jahren vorbei ist, wird wieder darüber diskutiert. Es wird wieder in den Vordergrund geschoben und diskutiert, welche sozusagen Schäden durch die deutsche Kolonialherrschaft bis heute nachwirken. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen darüber diskutieren. Wir müssen sorgfältig die historischen Vorgänge aufklären und gleichzeitig mit den Betroffenen sozusagen einen beständigen Austausch, Versöhnung praktizieren. Nicht Versöhnung, indem wir den heute Lebenden Schuld geben, sondern einfach, indem wir Verantwortung der Geschichte ernst nehmen und sagen, es kann auch eine Chance sein, gemeinsam zu einem besseren Zusammenarbeit zu bekommen und die Probleme Afrikas besser zu verstehen. Aber wir können uns nicht einfach rausstehlen und sagen, das ist 100 Jahre her, damit haben wir doch nichts zu tun.
Professor Winfried Spaitkamp, Präsident der Bauhaus-Universität Weimar, vielen Dank. Erinnern und Vergessen bedingen sich. Jeder Akt des Erinnerns ist auch ein Akt des Ausblendens. Das Vergessen hat heute keinen guten Ruf, anders in der Antike. Dort stand im wichtigsten Tempel von Athen sogar ein Altar für das Vergessen, gewidmet der Lethe, dem Fluss des Vergessens. Das war HR2 Kultur, der Tag. Weißt du noch, wer wir sind, wenn wir vergessen? Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.